die entscheidenden Tage zumindest CNN geguckt.
Ja, das ist natürlich krass, was da am Kapitol passiert ist.
Also, ich muss auch sagen, ich war auf Arbeit und ich hatte eigentlich in der Nacht, also nicht die ganze Nacht durch, es war ja nicht Präsidentschaftswahl, es ging ja nur um den Senat, aber ich hatte halt vorher die Sache mit Georgia verfolgt, also so die ersten paar Rückmeldungen um 1 Uhr nachts und dann nach dem Aufstehen halt so der Zwischenstand. Das Ganze war ja halt erst, also ich weiß nicht, den ersten haben sie gecallt um, es musste so 14 Uhr oder so deutsche Zeit gewesen sein. Und den zweiten Senatsplatz für die Demokraten, das war ja erst irgendwann abends. Da waren ja die Proteste schon fast durch wieder, als der dann auch noch gecallt wurde. Und das heißt, ich hatte eigentlich nur CNN laufen und war so ein bisschen in der Amerika-Geschichte drin wegen der Wahl in Georgia. Und hatte das auch gar nicht so ganz auf dem Schirm, dass quasi direkt am Tag danach auch diese Nummer im Kapitol läuft mit der Bestätigung der Wahlergebnisse. Wenn man sich das überlegt, ist es auch eigentlich ziemlich krass. Stell dir mal vor, der Bundestag würde hergehen und würde so sagen, nach der Bundestagswahl, erkennen wir dieses Wahlergebnis dieser Bundestagswahl an oder nicht? Lass uns mal drüber abstimmen. Ich meine, klar, erkennen sie es in der Regel immer an, aber allein dass es die Möglichkeit gibt, so ein Wahlergebnis einfach durch Parlamentsbeschluss quasi abzulehnen, ist schon eine heftige Sache, muss ich sagen. Und was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, war, dass da so ein Fokus drauf gelegt wurde von Trump. Also das kam, glaube ich, auch also das kam nicht über den Atlantik von der Berichterstattung her. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie das, glaube ich, wichtig war oder wie das auch in Amerika vorher schon besprochen wurde. Und dann war ich halt auf Arbeit und als der Kollege von der Spätschicht kam, meinte der nur so, ja, also in Washington wird gerade das Kapitol gestürmt. Und ich habe gedacht, das sei einfach nur also so ein bisschen so eine übertriebene, saloppe Art zu sagen, Biden hat jetzt auch noch die Senatsmehrheit gewonnen und Trump ist halt sauer, so. Und habe das gar nicht so wörtlich genommen. Und kam dann nach Hause und bin vom Glauben abgefallen, wirklich. Wie hast du das mitbekommen?
Ja, ich hab das erst am nächsten Tag ganz überraschend im Radio gehört. Den Tag musste ich auf Dienstreise. Ich bin 500 Kilometer durch die Gegend gefahren den ganzen Tag. Und habe das erst, als ich hier früh morgens im schlimmsten Schneetreiben mit ungeräumten Straßen losgefahren bin, habe ich dann irgendwann um 6:30 Uhr Nachrichten gehört und ja fast aus dem Auto gefallen. Es ist dann auch noch hieß 4 Tote und war alles
Inzwischen
schlimm.
fünf, ne?
Ja, inzwischen ja 5, damals waren es ja noch 4, weil dann dieser verletzte Polizist, da haben wir noch um sein Leben gekämpft zu dem Zeitpunkt. Der ist, ich weiß nicht, der ist einen Tag später gestorben, ne?
Ja,
Den,
einen Tag später.
ja, ich fand das halt so krass, weil ich dachte, was ist das hier für ein Programm?
Science Fiction.
Ja, genau, so.
Weltuntergangsgeschichten jetzt auf WDR 5.
Ja, genau. Die spielen schon wieder hier George Orwell, Krieg der Welten oder was weiß ich. Und ich habe das
War
erste
real.
gedacht. Ich habe erst gedacht, das kann nicht gehen. Also wie verrückt sind die?
Ja, ich habe auf Twitter so eine schöne Collage gesehen, How It Started and How It Ended, wo sie quasi so die Amtseinführung von Trump quasi direkt über die Bilder vom Dienstagabend oder Mittwochabend gesetzt haben. Und das Krasse ist ja, diese Amtseinführung ist ja am Kapitol und die Tribünen und Bühnen und ganzen Podien und alles, was dafür so gebraucht wird, ist ja alles schon aufgebaut gewesen, auch schon. Und also quasi die Stadt Washington bereitet sich ja auf diese Amtseinführung irgendwie wochenlang vor. Und Deswegen sind die dann alle schon über diese Bühnen geklettert. Und ich habe jetzt auch schon irgendwo gelesen, also jetzt bitte kein, will da jetzt nicht drauf pochen, aber ich meine, dass es auch damit so ein Stück weit zu tun hatte, dass es jetzt irgendwie auch einfacher und undurchsichtiger war, halt daran zu kommen. Und ja, und was ja auch schon aufgefallen oder was auch schon am Tag selbst sozusagen mit durch die Nachrichten ging, war, dass halt auch einige Polizisten sich so sympathisiert haben mit diesen Demonstranten, ne? Also, dass
Ja.
es auch Polizei gab, die dann Selfies gemacht hat mit den Demonstranten ist eigentlich die falsche Wortwahl. Es war richtig interessant zu sehen, wie sich in den Medien so diese Bezeichnungslage geändert hat über den ganzen Abend hinweg. Weil am Anfang waren es ja wirklich noch Demonstranten, da standen sie ja quasi vom Kapitol noch so einen guten halben Kilometer, Kilometer, keine Ahnung, weg. Und Trump war ja auch bei dieser Kundgebung, hat, muss man sich mal vorstellen, während der Versammlung dazu aufgerufen, die Versammlung zu sprengen, während sein Vizepräsident die Versammlung leitete, die seine Anhänger sprengen sollten. Also mehr Schizophrenie geht ja schon fast gar nicht mehr. Und also von der Demo ist das ja dann in sowas völlig, also eigentlich der richtige Begriff ist Putsch. Also der richtige Begriff für jemand versucht illegitimerweise an die Macht zu kommen oder an der Macht zu bleiben, ist doch Putsch, oder? Putschversuch.
Ja, also wenn die bestehende Verfassung ausgehebelt wird, da ist ja klar dann geregelt, wie der neue oder wie der Präsident zu wählen ist, und er versucht das ja zu umgehen und damit quasi auch die Verfassung zu ignorieren, und das ist dann tatsächlich ja, sich die Macht auf illegitime Weise anzueignen. Das ist dann ein Putsch, genau.
Also was wir erlebt haben diese Woche war der Trump-Putsch-Versuch.
Der Putschversuch von Trump, genau. Aus der Machtposition schon Präsident zu sein heraus. Das ist für die USA als eines der ja, demokratischsten Länder, wie es immer genannt wird, wirklich harter Tobak. Und ja, wenn man das überlegt, wie schon die Antrittsrede von Trump vor 4 Jahren war, das war ja schon reiner Hass und Hetze. Und dieses Gift hat er jetzt 4 Jahre lang einfließen lassen. Und hat sich damit ja, eine Armee Bekloppter aufgebaut, die zu solchen Taten fähig sind. Das ist hierzulande leider, denke ich, auch gut möglich. Was mich auch gestört hat, war, die hatten ja an dem Tag auch berichtet, dass die irgendwie neue Corona-Todeszahlenrekorde hatten. Und dann haben sie aber auch diese Bilder von diesem Mob vorm Kapitol gezeigt. Auch alle ohne Abstand oder Mund-Nasen-Schutz. Das ist auch für mich einfach ja, irre, wie die da auch einfach das laufen lassen. Das ist für mich genauso unverständlich. Also an dem Tag sind, würde ich sagen, nicht nur 5 Menschen durch die Unruhe selbst gestorben. Ich glaube, das wird auch im Nachgang noch einige Menschen umbringen.
Ja, wobei ich sagen muss, natürlich hast du recht und im Prinzip begibt sich jeder in Gefahr, der in diesen Zeiten auf Demonstrationen oder Schlimmeres und anderes geht, wo sich Menschen versammeln und irgendwie zusammenraufen. Aber ne, dass ich sag mal, diese, wie soll man jetzt sagen, die Corona-Disziplin nachnimmt in solchen Movements ist ja ein weltweites Phänomen und es beschränkt sich halt auch nicht nur auf, ich sag jetzt mal, die politische Rechte. Also bei allem Respekt und bei allem inhaltlich Richtigen gab es sicherlich auch im Rahmen von Black Lives Matter oder von Protesten, wie wir sie jetzt in Belarus hatten, letzte Jahreshälfte 2020. Oder in Polen oder also, ne, dass man einfach bei Demonstrationen halt die Corona-Disziplin verliert. Ich glaube, das ist kein Genuin der politischen Rechten. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich muss gerade daran denken, also ich weiß nicht, ob du das heute gelesen hast, das war irgendwas in dieser schrecklichen Zeitung namens Welt, und so ein Söder-Zitat, der gesagt hat, dass dieser terroristische Kern der Querdenkerbewegung, wie hat er die genannt, Corona-RAF.
Ja, genau, Das stand nicht nur in der Be Welt, das stand überall. Und das ist heute so, gehörte heute, glaube ich, so ein bisschen zu den Top-Schlagzeilen. Querdenken ist laut Söder das neue RAF.
Ja,
Und
aber
das ist Quatsch. Von vorne bis hinten.
eben. Warum versucht man das jetzt links zu labeln, wenn das mal eindeutig verwirrte und extrem rechte Suppe da ist? Also gut, Söder weiß meiner Meinung nach genau, was er sagt und wie er es sagt und wo er es
Ja.
sagt und wann er es sagt. Und das ist ein absolutes
Er sagt es,
bescheuertes.
weil er, glaube ich, hofft, dass er so eine gewisse Erinnerung und eine gewisse, ja, wie sagt man, Wiederholung, also vielleicht nicht Wiederholung dessen, was die RAF gemacht hat, irgendwie sich ernsthaft vorstellt oder ernsthaft glaubt, dass das so ist, oder. Also ich will ja, ich glaube, wir beide wollen ja nicht behaupten, dass Querdenken nicht gefährlich ist und dass es da nicht auch Extremisten gibt und dass es nicht vielleicht auch Verbindungen zu Terroristen gibt oder Pläne für Terroranschläge oder was auch immer. Das können wir ja alles gar nicht beurteilen. Das kann im Zweifel, wenn überhaupt, nur der Verfassungsschutz beurteilen oder vergleichbare Institutionen. Und das alles in Frage gestellt. Ich glaube, was Söder aber versucht zu wiederholen, im wahrsten Sinne des Wortes wiederholen, also dass er das wieder aufholt, also wieder in die Köpfe der Menschen holen will, ist dieses Gefühl, wie die Gesellschaft quasi mehr oder weniger gegen die RAF zusammengestanden hat.
Ja gut, aber viele Menschen können sich gar nicht mehr an dieses Gefühl erinnern, weil sie schlichtweg zu jung sind. Das
Ja, gut.
ist beide ja auch. Und zum anderen, dann hätte man ja auch ein besseres, zeitnäheres Beispiel nehmen können, das dann auch noch besser in die rechte Ecke passt. Hätte er
Ja,
gesagt,
aber
Corona
das gibt's ja nicht,
NSU.
Marlon. Das ist ja das Problem. Das gibt's ja nicht. Er hätte
Doch,
ja
hätte er.
jetzt.
Wieso nicht Corona NSU?
Weil es beim NSU, das ist ja genau das, was ich versuche zu sagen, weil es beim NSU gibt es keine kollektive Erinnerung daran, dass sich die gesamte Gesellschaft zusammengestellt hat gegen diese Terrorzelle. Gibt es nicht. Es ist eher so gewesen, dass diese Terrorzelle quasi gar nicht erst enttarnt wurde von den Sicherheitsbehörden, weil die einfach systematisch gepennt haben, was das anging. Und dass erst im Nachhinein, als NSU eigentlich, also das ursprüngliche NSU, wir reden jetzt nicht von Trittbrettfahrern oder irgendwelchen Nachentwicklungen, sondern das ursprüngliche NSU schon vorbei war, da haben dann alle gesagt, das war aber ganz schön schlimm und ganz schön böse. Aber es gab nie, wie bei der RAF, das kollektive Erleben von, die sind jetzt da draußen irgendwo und wir als Gesellschaft stehen zusammen gegen die und die versuchen unseren Frieden zu bedrohen. Weil es dieses Gefühl nicht gab beim NSU, deswegen kann man auch nicht sagen, Querdenken, also deswegen kann Söder nicht sagen, Querdenken ist das neue NSU, weil das ruft bei den Leuten dann kein Gefühl des, oh, dagegen müssen wir zusammenstehen auf.
Ja, gegen rechts, genau, muss man nicht tun.
Ja,
Das ist das
also,
kollektive Einverständnis.
ich hoffe, es wird klar, was ich sagen will. Natürlich ist NSU irgendwie ein aktuelleres Beispiel und passt auch irgendwie deutlich besser ins Bild. Und muss man sich sicherlich fragen, was da alles falsch gelaufen ist. Aber wie du schon sagtest, Söder weiß genau, was er und warum er das sagt. Und der sagt dann, na gut, ich nehme lieber das Beispiel RAF, daran erinnern sich vielleicht die Jüngeren weniger. Aber die sich daran erinnern, bei denen rufe ich vielleicht dieses Gefühl auf, stimmt. RAF, das war ja damals, da haben wir ja dann als Gesellschaft alle dagegen gesetzt uns und das war ja eine Bedrohung für uns. Oh, wenn das wieder so ist, dann müssen wir uns ja jetzt wieder dagegen stellen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich vollkommen, ist das einzige ja, passende Beispiel, um so eine Bedrohungskulisse ja, quasi
Es geht ja um die
darzustellen.
Reaktion, auf die er hinaus will.
Ja, gut, ich finde es halt immer noch irgendwie unglücklich, weil, wie gesagt, die Jüngeren erinnern sich nicht. Auch die Menschen, die zur RAF-Zeit in der ehemaligen DDR gelebt haben, haben auch dieses kollektive Gefühl nicht. Er adressiert da jetzt eine, ja, nur einen kleineren Teil als die Hälfte der Gesellschaft. Also klar ist es für ihn präsent und für alle älteren Menschen Auf dem Staatsgebiet der damaligen BRD ist es durchaus etwas, womit sie was anfangen können. Aber ja, bei einigen wird es aber auch das Ganze vielleicht, die sich auch nicht so intensiv damit auseinandersetzen, und das sind ja einige, dann das Ganze irgendwie auch als ja, linken Terror dann zukünftig wahrnehmen, weil der Söder hat doch gesagt, da ist es wie die RAF und jetzt fangen die da wieder an, Leute umzubringen. Und ich weiß nicht, ob das nicht im Nachgang zu sehr die Leute schon framed.
Ja, das ist
Ich
ja
würde.
sicherlich eine Nebenwirkung, die er gerne in Kauf nimmt. Also ohne
Ja,
ihm da allzu
genau.
viel unterstellen zu wollen. Ne? Wir sind ja hier immer, ich habe ja mal was gelernt von Christian Lindner in einem Interview. Und zwar sprach er mal davon, da ging es ganz allgemein so darum, wie mit Politikern umgegangen wird und mit dem, was sie sagen. Und dass mehr oder weniger aus fast allen Äußerungen, wenn es gerade irgendwie in die Situation passt, irgendwas gedreht wird, was eigentlich nicht 100% gemeint war und was eigentlich auch so ein bisschen übertrieben wird dann und in die, ich sag jetzt mal, ne, so ins Extreme gezogen wird, überspitzt gedeutet wird. Und Lindner hat dann gesagt, naja, das ist auch ganz schön schwierig für einen Politiker, da quasi immer dagegen vorzukommen und immer auch so sich zu äußern, dass die Presse einem das nicht im Mund rumdrehen kann und dass das schon so halbwegs auch das trifft, was man wirklich meint. Und er hat dann immer gesagt, wir brauchen eine Kultur, also er hat das nicht immer gesagt, das einmal gesagt, aber er hat gesagt, eine Kultur des hermeneutischen Wohlwollens, also dessen, was gedeutet wird, versuchen so zu verstehen, wie es die verstand, also wie das gemeint war, halbwegs. Und ich glaube, das war von Söder halt so gemeint, ne, wir müssen da jetzt gegen zusammenstehen. Das ist halt eine Bedrohung für unsere Gesellschaft, die aktiv ist. Und auch bei der RAF, also da hat ja vielleicht der einfache Mensch jetzt auch vielleicht nicht sich selbst persönlich bedroht gefühlt. Weil die klassischen Opfer der RAF waren ja jetzt vielleicht nicht unbedingt der Supermarktverkäufer um die Ecke oder keine Ahnung, der Handwerker von nebenan. So, sondern das waren ja schon ausgesuchte Menschen. Und trotzdem gab es halt dieses Gefühl, dass man gesagt hat, okay, als Gesellschaft halten wir jetzt gegen diese Terrorisierung zusammen. Und ich denke mal, das will Söder wieder hervorrufen oder ne, versucht er da mit diesem Vergleich jetzt hervorzuziehen. Und gleichzeitig ist es natürlich einfach auch ein Söder, der halt versucht jetzt möglichst viel Standing in der Öffentlichkeit zu bekommen, weil ich glaube, er weiß selbst noch nicht 100%, was er macht. Ich denke mal, er hat drei Pläne in der Schublade, nämlich den Plan für den Fall, dass Röttgen gewählt wird, den Plan für den Fall, dass Laschet gewählt wird und den Plan für den Fall, dass Merz gewählt wird. Und all diese drei Pläne haben, glaube ich, Aktionsradien, also Aktionszeiträume ziemlich genau rund um den Zeitpunkt dieser Wahl. Also er muss reagieren, wenn die gewählt werden jeweils. Und das muss dann alles ziemlich schnell gehen. Und die Ausgangslage muss so gut wie möglich sein. Und diese Wahl ist jetzt, jetzt lass mich lügen, wann ist die denn? Nächste Woche, übernächste Woche?
Ja, ich sehe. Ja.
Und egal, was da rauskommt, Söder muss jetzt erstmal gut dastehen, so gut wie möglich, so präsent wie möglich. Er muss, was er ja in den letzten Monaten schon ganz gut geschafft hat, immer wie so ein Damoklesschwert über den Dreien schwingen, als die Option, dass es quasi auch einen CSU-Kandidaten geben kann. Und dann, ich sage jetzt mal, richtig handeln, wenn einer der drei gewählt wurde. Und so ein bisschen in dem Kontext sehe ich das. Das mag vielleicht jetzt zu weit interpretiert sein, vielleicht hat Söder in dem Fall daran nicht gedacht, aber so ganz glaube ich nicht, dass das gar nichts miteinander zu tun hat.
So. Plausibel.
Wer wird denn deiner Meinung nach CDU-Spitze? Ich meine, so langsam müssen wir einen Tipp abgeben, weil Sonst ist er langweilig.
Also die geringsten Chancen würde ich auf jeden Fall Norbert Röttgen aussprechen. Bei ihm sehe ich keine großen Chancen, dass er das Rennen macht. Bei Merz und Laschet ist es schwierig, das einzuschätzen. Laschet kann natürlich seine Ministerpräsidentenrolle mit reinbringen, auch als dann zukünftiger Kanzleranwärter. Merz bedient halt so ein bisschen die CDU-Hardliner. Das ist, glaube ich, ziemlich ausgeglichen. Also das wird eine knappe Kiste, denke ich, zwischen Laschet und Merz. Aber wer es am Ende macht, da stecke ich auch nicht tief genug in der CDU mit drinne.
Ich habe mal mich die letzten Tage ein bisschen im Kopf in die CDU reingesteckt. Und ja, es hat wehgetan. Also ich glaube sogar, ich meine, gut, da gibt es nur sehr wenige wirklich Umfragen überhaupt erstmal und dann auch noch immer die Frage, ob die repräsentativ sind. Aber ich glaube sogar, dass inzwischen Laschet einen schlechteren Ruf hat als Röttgen. Weil er einfach hier in NRW auch. Ich glaube, also NRW ist stark umkämpft innerhalb der CDU. Ich meine, ist fast in jeder Partei so. Es ist einfach das größte Bundesland mit den meisten Leuten und da gibt es dann immer auch den meisten, ja, personalen Hahnenkampf. Und insofern ist NRW sowieso immer eine schwierige Basis und viele wissen natürlich in der NRW-CDU auch, dass wenn Laschet verliert, dass dann möglicherweise er seinen MP-Posten räumen muss. Und das natürlich heißt, dass es einen neuen CDU-Politiker geben muss, der dann die Legislatur zu Ende fährt. Und das überlegt man sich natürlich als Spitzenpolitiker in der NRW-SPD, mein Gott. In der NRW-CDU überlegt man sich das natürlich zweimal, ob man wirklich will, da, also ich meine, klar, wenn Laschet nach Berlin geht und Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat wird, dann muss auch ein neuer MP gewählt werden. Oder ein neuer MP bestimmt werden von der CDU. Aber ne, die Frage ist immer, auf welchem Weg kriegt wer diesen Posten? Das kann sich ja auch unterscheiden. Und ich glaube auch, dass einfach Laschet nicht so dieses krasse Standing hat. Ich glaube, Röttgen hat viele Freunde und vor allen Dingen kann er viele Leute, die Merz abschreckend finden, binden, weil die Leute, die Merz abschreckend finden, sind tendenziell die Leute, die so ein bisschen darauf achten, dass Leute auch fachlich versiert sind. Und das ist Röttgen auf jeden Fall. Also ich halte Röttgen fachlich und generell von den Anforderungen her für den Besten. Und ich sehe aber mit großer Sorge, wie krass Merz in den letzten Wochen nochmal mobilisieren konnte. Und ich habe Angst davor, aber ich halte es inzwischen auch für das Wahrscheinlichste, dass Merz gewählt wird. Und die New York Times hat vor ein paar Wochen in einem Artikel schon mal davon gesprochen. Da ging es also quasi so als, ne, Auslandsbericht über den CDU-Wahlkampf und nach dem Motto, wer wird die Nachfolge von Merkel? Und da sprach dann die New York Times davon, dass Merz der deutsche Donald Trump ist. Und wenn es jemand weiß, dann die Amerikaner. Wenn es jemand einschätzen kann, dann die Amerikaner. Und davor habe ich eine krasse Angst und ich habe auch eine krasse Angst davor, dass die Grünen so überhaupt nicht, also zumindest in der Spitzenriege, sich so überhaupt nicht davon distanzieren und sagen, na, mit Merz zusammen würden wir es nicht machen. Das sind Dinge, die mich stark, also das macht mir schon Angst und das halte ich leider für sehr wahrscheinlich. Und deshalb umso wichtiger, dass wir dieses Jahr, wann immer möglich, die SPD wählen und unterstützen. Und wann
Ich
immer
auch.
möglich, nein, jetzt ernst, also, na klar, man kann auch die Linke wählen, man kann auch Volt wählen und man ist sowieso immer frei in seiner Wahl. Und es kann ja auch, jedem steht ja auch zu, die Lage anders zu analysieren und zu sagen, nee, das wird schon passen, wenn ich die Grünen wähle und Klimaschutz und lass doch erstmal versuchen. Und ich sehe es halt anders. Ich sehe halt die Gefahr, wenn man jetzt Grüne oder CDU wählt dieses Jahr, hat man eigentlich schon verloren. Und Was von dem, was überbleibt, FDP können wir auch streichen, AfD können wir auch streichen und von dem, was überbleibt, ist die SPD die größte Partei. Und deshalb würde ich sagen, ist es unsere Rolle, ein Alternativprogramm zu Schwarz-Grün anzuführen. Und das sollten wir, diese Rolle sollten wir dieses Jahr finden. So gut es geht, das hat in NRW in einigen Städten ganz gut funktioniert. Nicht in allen, in Münster zum Beispiel nicht, aber so gut es geht, herauszuarbeiten, dass Schwarz-Grün die Alternative ist zu dem, was die SPD vorhat und dass das, was die SPD vorhat, schlicht und ergreifend für die Leute das Bessere ist. Und wenn wir dann den Leuten noch klar machen können, dass wir wahrscheinlich aber trotzdem mit den Grünen dann hinterher zusammenarbeiten werden, dann haben wir einen geistigen Spagat hinbekommen und die Wahl gewonnen. Das ist unsere Herausforderung dieses Jahr. Aber du wolltest über was, was ein bisschen anderes sprechen und ein bisschen in inhaltliches Thema gehen, Marlon, richtig?
Man hat einen sehr guten Übergang hingekriegt, genau. Wir sitzen wieder in einem harten Lockdown.
Wir sitzen
Schulen
erstmal
und
ganz, Entschuldigung, ganz kurz. Wir sitzen übrigens heute erstmal zu zweit hier und fanden das ziemlich bitter. Aber wir haben gute Entschuldigungen von allen drei anderen Podcast-Innen und grüßen deshalb jetzt auch Leon, Daniel und Katharina ganz lieb. Und wir machen einfach so lange alleine Podcast, bis ihr kommt. Meinetwegen auch täglich und stundenlang, bis ihr uns nicht mehr hören könnt und wieder selber dazukommt. Jetzt weiter. Wir haben Lockdown, genau.
genau. Frohes neues Jahr an dieser Stelle an alle, die zuhören. Das sollten wir auch noch sagen, finde ich. Auch wenn schon der 10. Januar ist. Aber genau, Lockdown, weswegen dein tägliches, stundenlanges Podcasten wahrscheinlich dann sehr monolog geprägt von dir sein wird, weil ich jetzt nämlich genau auch in die Situation komme. Hier war ja am Freitag offiziell der letzte Ferientag in Niedersachsen und jetzt die kommende Woche sind die Grundschulen zu, die Kitas zu und das Gymnasium. Das ist eigentlich ganz witzig. Ich habe ein Kind in der Kita, ich habe ein Kind in der Grundschule und eins auf dem Gymnasium. Da habe ich immer für alle ja, Altersstufen den genauen Überblick, was geht und was nicht geht. Und da halt an den weiterführenden Schulen ist halt Distanzunterricht angesagt. Ursprünglich war ja der Plan, das B-Szenario durchzuführen, was sich jetzt für uns genauso gestaltet hätte, dass meine Große jetzt ab morgen Distanzunterricht macht. Genau, aber das geht ja jetzt voraussichtlich bis mindestens Ende Januar so weiter. Und ich kann Homeoffice machen, meine Frau auch. Da sind wir in einer sehr komfortablen Situation, wobei man auch sagen muss, Homeoffice mit drei Kindern ist ein anderes Homeoffice als ohne Kinder. Aber wir haben es letztes Jahr ab März einigermaßen hingekriegt und wir werden das, denke ich, auch wieder hinkriegen. Aber was ist mit den Leuten, denen man kein Homeoffice ja, anbietet oder die schlichtweg in einem Beruf arbeiten, wo Homeoffice unmöglich ist? Diese Leute werden vor einer zusätzlichen Herausforderung stehen, weil ja jetzt auch noch der Punkt ist, dass man die Kinder zum Beispiel nicht zu Oma und Opa oder zu Tante und Onkel bringen kann, weil man ja sich nur noch maximal ein zusätzliches menschliches Wesen in einen Haushalt reinnehmen darf. Und das gilt auch für die unter 14-Jährigen. Das heißt also, wenn ich jetzt meine drei Kinder zum Beispiel in die Obhut meiner Schwester wegen halt alte Leute sind Risiko und deswegen nicht die Großeltern geben wollen würde, würde das nicht gehen, weil ich ja dann drei Menschen in ihren Haushalt bringen würde. Irrigerweise andersrum würde es gehen, wenn ich meine Schwester bitte, zu uns nach Hause zu kommen und die Kinder zu betreuen, dann kommen wir genau in dieselbe Kontaktsituation, aber das wäre wiederum erlaubt. Und vor diesem Hintergrund, vor dieser besonderen Herausforderung, wäre es mein Wunsch, dass man tatsächlich in diesem Jahr etwas macht, was ich auch letztes Jahr mir schon gewünscht hätte, dass man mal vielleicht an das Bundesurlaubsgesetz rangeht und sagt, statt 20 Tage Urlaubsanspruch im Jahr, wie es da festgeschrieben ist, verdreifachen wir das jetzt auf 60 Tage. Warum verdreifachen? Ganz einfach, es ist vollkommen
Du hast drei
unklar.
Kinder, deshalb verdreifachen.
Ja, nee, genau. Ich bin ja im öffentlichen Dienst. Ich habe ja sowieso 30 Urlaubstage. Das würde am Ende nur zu einer Verdopplung führen, aber darum geht es gar nicht. Also es ist vor allem eine Verdreifachung deswegen, weil vollkommen unklar ist, wie lange dieser Lockdown gehen wird. Und er wird auch definitiv nicht der letzte sein. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, was auf den britischen Inseln passiert, insbesondere Irland, das ist, wo diese neue Corona-Mutation B.1.1.7 wütet. Das ist erschreckend. Und dieses Virus scheint ja massiv ansteckender zu sein als das, was wir bisher kennenlernen durften. Manche sagen, es ist eine neue Pandemie, die da auf uns zukommt. Und wenn man sich die Infektionszahlen, die Kurve der Infektionszahlen in Irland zum Beispiel anguckt, das ist einfach eine senkrechte Linie nach oben, fast um 90-Grad-Winkel. Das ist absolut irre. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sowas ja irgendwo vorkommt. England bzw. Großbritannien, da sieht es nicht großartig anders aus. Da sind mal hin und wieder ein paar kleine Zacken drin, aber ansonsten geht es da auch massiv steil nach oben. Und das, obwohl da schon vorher sehr harte Regelungen galten und jetzt noch härtere, ist das anscheinend nicht zu bremsen. Und dann habe ich heute noch gesehen, dass ausgerechnet in Sachsen jetzt auch dieser neue Stamm aufgetreten ist. Der wohl ungünstigste Startpunkt in Deutschland für sowas, wenn man sich die bisherigen Verbreitungsgebiete so anguckt. Und ja, deswegen gehe ich davon aus, dass Eltern dieses Jahr besonders gefordert sind, ihre Arbeit und ihre Familie irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und tja, es ist immerhin bedacht worden, indem man gesagt hat, okay, 10 Kindkranktage mehr kann man jetzt dieses Jahr beantragen. Das kommt auch den Selbstständigen zugute, die ja nicht dem entsprechenden Urlaubsgesetz unterliegen. Aber 10 Tage, jetzt rechnet man mal durch bis Ende Januar, wie viele Tage das sind. Klar, die Leute können jetzt erstmal mit ihrem frischen neuen Jahresurlaub hantieren und den verbraten, aber irgendwann müssen die Leute sich ja auch erholen. Es heißt ja nicht umsonst Erholungsurlaub. Und wenn du jetzt nur um die ausgefallenen Einrichtungen, die dein Kind besuchen soll, zu kompensieren, beziehungsweise dein Kind dann zu Hause noch unterrichtest, dann hast du in dem Sinne auch keinen klassischen Erholungseffekt, wie wenn du jetzt nach Holland ans Meer fährst, um einen netten Badeurlaub zu machen. Das ist schon eine andere Belastung. Auch die psychische Belastung, die damit zusammenhängt, das kann man sich ja nur schwer vorstellen, wenn man keine Kinder hat. Wie belastend das ist, nicht zu wissen, wie es weitergeht und auch wie die Bildung der Kinder sich ja dadurch verschlechtert und ihre vielleicht zukünftigen Chancen. Das ist alles sehr herausfordernd, vor allem weil man auch immer wieder ja, sich überlegt, wie kriegen wir das hin? Welche Konzepte wenden wir an, um vernünftig zu arbeiten und aber auch trotzdem unsere Kinder nicht auf der Strecke zu lassen, während wir arbeiten? Da liegt man schon mal nachts wach. Ziemlich lange. Das ist schon, denke ich, für viele Eltern belastend. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, ist das, was da für die Erziehenden zurzeit geboten wird, einfach viel zu wenig. Wie siehst du das?
Ich wollte mal ganz kurz die FDP-Position einnehmen. 60 Urlaubstage mal und bist du verrückt? Unseren Firmen, unseren Unternehmen geht es doch so schlecht und jetzt sollen die auch noch dreimal so lange auf also ihre Leute verzichten im Schnitt. Das kannst du doch nicht ernsthaft wollen. Das geht doch nicht.
Sehr gut, du kannst das sehr überzeugend. Ich bin beeindruckt. Ja, es hat auch einen ganz anderen Hintergrund. Wenn du jetzt dieses Kind-Krank-Modell machst, dann kriegst du ja auch nicht ja, dein volles Gehalt für diese Tage, sondern ich weiß gar nicht, einen Prozentsatz davon. Wenn du jetzt richtigen Erholungsurlaub hast, ja, dann ist das natürlich bezahlte Freizeit, also voll bezahlt, so wie du es auch von deinem Arbeitgeber bezahlt wirst, wenn du arbeitest. Das hat ja wiederum auch einen wirtschaftsfördernden Faktor, weil die Leute dadurch ja auch nicht in ihrer finanziellen Kaufkraft eingeschränkt werden. Und wir haben eine besondere Situation und ja, es heißt doch, alle sind gefordert, alle müssen an einem Strang ziehen, um diese Pandemie zu bewältigen. Natürlich müssen jetzt auch an irgendeinem Punkt dann auch die Arbeitgeber das mal akzeptieren, dass die Leute, die Kinder haben und damit ja auch quasi die Zukunft unseres Landes sichern, oder unserer Gesellschaft besser gesagt. dass auch die irgendwo was zurückkriegen müssen, weil du kannst die Leute nicht immer weiter auspressen und erwarten, dass das irgendwie mit den Kindern funktioniert. Wenn man auch sieht, wie das zu Stress in der Familie führt, wenn du die Betreuung und die Arbeit nicht vereinzelst, da kommt es dann auch innerhalb der Familien zu gewalttätigen Ausschreitungen, psychische Belastungen auch für die Kinder, die sie nachhaltig prägen und auch ihren gesamten Lebensverlauf negativ beeinflussen können. Und irgendwoher müssen wir das kriegen. Und letztendlich, wenn man sagt, okay, wir machen mehr Urlaubstage, dann wird es, muss man das natürlich auch so regeln, dass der Staat das irgendwo am Ende natürlich den Unternehmen auch ausgleicht. Das ist immer so. Das ist ja jetzt, diese Kind-Krank-Tage ist ja genau die gleiche Geschichte. Da springt ja dann auch die Krankenkasse ein bei der Bezahlung der Leute an diesem Tag. Dann soll man meinetwegen auch diese Kind-Krank-Tage um mehr als 10 erhöhen. Aber es ist einfach alles zu wenig. Das ist nicht machbar. Und wir haben Januar, wir haben jetzt 20 Tage vor uns. Ich gucke mal kurz auf den Kalender, wie viele Werktage das jetzt sind, bis zum 31. 15 Tage. Also wenn du jetzt sagst, ich kriege mein Kind nicht betreut und ich habe keine Möglichkeit für Homeoffice, beziehungsweise ich schaffe es auch nicht mit Homeoffice, weil ich alleinerziehend bin, mich um meine Kinder zu kümmern, dann nehme ich jetzt erstmal 15 Tage von meinen 20 Tagen Urlaub für dieses Jahr. Und dann ist der 1. Februar. Und ich habe noch 5 Urlaubstage übrig für den Rest des Jahres. Das kann nicht funktionieren.
Also, ich würde an einer Stelle ansetzen. Ich würde genau deshalb, weil du das gesagt hast, oder wegen dem, was du jetzt ausgeführt hast, würde ich auch sagen, dass die Konzepte zur Kontaktbeschränkung aktuell halt einfach hinten und vorne nicht ganz aufgehen. Und ich meine, man steckt halt leider jetzt drinne und es ist an manchen Stellen, glaube ich, so ein bisschen zu spät, noch allzu viel zu ändern daran. Und was mich auch ein bisschen, oder was bisschen, was mich eigentlich so richtig stört, ist immer die Kurzfristigkeit der ganzen Geschichten. Also, es wird immer wieder gesagt, naja, wir warten dann halt jetzt ab, wie sich die Pandemie entwickelt. Und entscheiden alle 2 Wochen neu, in welcher Form und bis wie lang der Lockdown verlängert wird, erweitert wird, wieder geschmälert wird, leichter oder härter gemacht wird. Und so weiter und so fort. Die Bundesländer haben sich diese Woche, also viele, nicht alle, aber die meisten haben sich diese Woche auch noch die Frechheit, und das ist wirklich eine Frechheit, herausgenommen, nach den Beratungen mit der Bundeskanzlerin. Man kann ja über die Verfassungsmäßigkeit dieses gesamten Prozesses denken, was man möchte, aber man muss mal jetzt anerkennen, dass es jetzt so läuft, wie es läuft. Und da setzt sich die Bundesregierung hin, nimmt das mit den Bundesländern zusammen in Angriff. Und ich glaube, die Bundesregierung hat sich an der Stelle wirklich auch extrem immer danach gerichtet, was die Bundesländer wollten. Man weiß ja, dass die Bundesregierung schon im November, schon im Dezember immer mehr und härtere Maßnahmen wollte, was wir ja inzwischen wissen, was richtiger gewesen wäre. Und jetzt nehmen sich die Bundesländer die Frechheit raus und sagen, ja, das haben wir vielleicht am Montag oder Dienstag, so beschlossen. Aber wir entscheiden uns erst am Samstag, Sonntag oder vielleicht nächste Woche Montag, wie wir das genau umsetzen, wissen wir noch nicht. Das ist, die Menschen setzen darauf, dass sie planen können, egal was für Maßnahmen kommen. Und ich komme auch gleich auf auf die Frage mit den Kindern zurück, aber egal was man plant. Ob man, wie ich jetzt als Student, versucht, irgendwie sein nächstes Semester und seine Klausurenphase zu planen, ob man, wie du und Katharina, versucht zu planen, wie das mit den Kindern ist, mit Schule, Kindergarten und so weiter, ob man irgendwie beruflich vielleicht gerade auch vor einem Wechsel steht, man denke an viele Auszubildende oder an Berufseinsteiger oder Leute, die gerade umschulen, Berufsschulen werden ja zum Beispiel auch immer gar nicht bedacht in den Debatten rund um die Frage, was machen wir mit den Schulen. Leute wollen Planbarkeit. Leute wollen, dass sie wissen, was so halbwegs zumindest, was in einer Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen passiert. Und ich glaube, alle haben verstanden, also alle bis auf die allerwenigsten, verzeih mir meine Wortwahl, aber bis auf die allerwenigsten Idioten haben alle verstanden, dass es eine Pandemie ist, dass es sich ändern kann, dass die Zahlen hochgehen können, runtergehen können, wir irgendwelche Mutationen haben können, dass man nicht genau sagen kann, wie viele Leute in 2 Wochen krank sind, wie voll die Intensivstationen in 2 Wochen sind, dass wir nicht heute schon sagen können, wann der Lockdown wieder vorbei ist, dass wir nicht heute schon sagen können, wann wir diese oder jene Maßnahme beenden können oder wieder einsetzen müssen oder was auch immer. Aber Planbarkeit kann man schaffen. Und zwar kann man Planbarkeit schaffen, indem man ganz klar sagt, wir machen Lockdown so lange, bis die Zahlen wieder da und da sind. Und wir planen bis Februar oder bis März oder bis April alles, was wichtig ist. Bildung, Familie, Arbeitsgesetze, Regelungen für Verdienstausfälle, Regelungen für Kultur, Regelungen für Schule, Uni, alles Mögliche. Wir planen das alles bis, ich sag jetzt mal April, als ob wir Lockdown hätten. Wir planen, wir sagen den Universitäten und den Schulen, macht alles online, macht keine Präsenz oder macht nur die Abschlussklassen in Präsenz und sonst alles online. Wir sagen den Arbeitgebern oder zum Beispiel Restaurants und Kultureinrichtungen, rechnet damit, dass ihr weiter zu bleibt die nächsten 4 Monate. Sagt uns jetzt schon mal halbwegs, was ihr an Ausfallhilfen braucht. Und wenn es dann so ist, dass die Zahlen schneller wieder runtergehen, dann kann man ja das immer noch wieder zurücknehmen. Das ist ja unser kleinstes Problem. Aktuell tun die Politiker so, und da muss ich jetzt mal wirklich alle über einen Kamm scheren, auch wenn es natürlich einzelne Ausnahmen gibt, aber die allermeisten tun so. Also unser großes Problem wäre, dass wir irgendeine Lockerung und irgendein Ende des Lockdowns oder irgendeiner bestimmten Maßnahme des Lockdowns zu spät einsetzen. Also dass es dann irgendwann hinterher heißt, ja Mensch, das war ganz schön schlecht und verantwortungslos von unseren PolitikerInnen, dass der Lockdown erst am 2. Februar zu Ende gegangen ist, obwohl ja schon am 30. Januar die Zahlen wieder unten waren. Böse, böse, böse. Das war ganz schön schlecht. Das hat uns Millionen von Euros gekostet. Niemand wird das hinterher so sagen. Unser Problem ist aktuell, dass die Zahlen schon wieder hochgehen. Wir hatten über Weihnachten und Silvester keine verlässlichen Zahlen, weil, was ich persönlich nach wie vor nicht verstehen kann, das Melden der Zahlen über die Feiertage und über den Jahreswechsel hinweg absolut unregelmäßig war und nicht wirklich funktioniert hat. Ja, mir ist klar, da arbeiten Leute, die wollen Silvester frei haben, die wollen Heiligabend frei haben, die Weihnachtsfeiertage frei haben. Aber wir sind in der Pandemie und wir sind an einer Stelle in der Pandemie, wo wir dringend verlässliche Zahlen brauchen. Und dann muss ich dafür sorgen, dass Leute an Weihnachten, Silvester und Neujahr arbeiten. Und dann muss ich denen im Zweifel Zuschläge zahlen, das Doppelte zahlen, mehr Urlaub geben oder Überstunden oder was auch immer. Aber es gibt ja genug Regelungen, die man da treffen kann, dass da auch am 1.1., am 31.12. und am 25.12. Leute sitzen und diese Zahlen übermitteln. Das sind die Zahlen, auf die das ganze Land guckt.
Darf ich da mal kurz einhaken? Die Gesundheitsämter, ob die so besetzt sind und was melden oder nicht, war gar nicht so der Knackpunkt. Es war ja auch so, dass die Arztpraxen größtenteils zu waren über die Feiertage, das sprich da, wo man Abstrich hätte nehmen können von den Infizierten, die Anlaufstellen gab es nicht. Da sind dann bestimmt viele erst später zum Arzt gegangen. Zwischen den Feiertagen habe ich auch bei uns im Ort lange Schlangen vor den Arztpraxen gesehen. Und zum anderen, die Labore waren natürlich auch größtenteils im Urlaub und haben auch keine Tests ausgewertet. Also selbst wenn da jemand im Gesundheitsamt zum Zahlen übermitteln gesessen hätte, er hätte schlichtweg trotzdem keine
Ja,
Zahlen
okay.
übermittelt, die aussagekräftig sind. Also dieser
Aber
Gesamtkomplex
dann übertrage
ist
ich die
einfach.
Aussage einfach auf die anderen beiden Glieder der Kette.
Genau.
Marlon, ich weiß, ne, klar, okay, auch Ärzte wollen Weihnachten haben, auch Labormediziner wollen Weihnachten haben. Das ist ja auch alles schön und gut und alles richtig. Nur in diesem Land leben 80 Millionen Menschen. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Ärzte und ich weiß nicht, wie viele hunderte Labormediziner, diese Laborprozesse, ne, bei allem Respekt vor diesem Beruf, der sicherlich großes Fachwissen erfordert, aber diese Laborprozesse als eigentliche Arbeitsprozesse laufen relativ automatisiert. Und das Übermitteln von Zahlen ist auch hauptsächlich computer-based. So. Da findet man eine Regelung, dass man sagt, ist nicht schön, aber einer von euch muss da arbeiten. Das ist ja, guck mal, Supermärkte, Tankstellen, Krankenhäuser, whatever, die müssen ja auch offen haben. Polizei, Taxi, Feuerwehr, da muss ich auch immer einen Dover finden, der Heiligabend oder Silvester arbeitet.
Da bin
Ja,
ich
und
voll bei dir. Da
da
bin ich
gibt es
voll bei dir.
Lösungen
Also
und da kann man dran arbeiten. Und da sagt man dann, du, Jürgen, hast du gut gemacht, dass du hier Weihnachten da warst? Hast du irgendwie einen Zuschuss bekommen und kriegst du jetzt irgendwie 3 Tage mehr Urlaub im nächsten Jahr? Nur meine Aussage war, wir brauchen diese Zahlen. Und das war eigentlich auch gar nicht mein Punkt. Mein Punkt war, wir sind in einer Phase in der Pandemie, wo unser Problem nicht sein wird, dass wir zu spät lockern, sondern wo unser Problem sein wird, dass wir zu früh lockern. Wenn ich jetzt schon wieder sehe, was aktuell da läuft, jetzt wird gesagt, oh ja, wir müssen vielleicht dann doch den Lockdown bis zum 7. Januar verlängern. Die Intervalle werden immer kürzer. Was soll das? Es gibt keinen Anlass dafür, dass diese Krankheit plötzlich, nachdem sie uns jetzt ein Jahr verfolgt fast, ganz plötzlich verschwindet innerhalb von 2 Wochen. Das wird nicht passieren. Das wissen alle. Und alle wissen, dass auch am 7. Januar die Zahlen nicht wundersamerweise plötzlich bei 50 sind. Die waren wegen der Verzögerung in den Meldungen über die Feiertage runtergerutscht bis auf 120 oder sowas und rutschen jetzt aktuell wieder hoch, sind schon wieder bei 170. Es gibt keinen einzigen Anlass zu der Annahme, dass sie sinken werden in den nächsten 2 Wochen, so signifikant, dass wir am 7. Januar ernsthaft da stehen und sagen können, oh ja, ist ja schon wieder vorbei. Wird nicht passieren. Und das wissen alle. Und das wissen eigentlich auch die meisten Leute in der Bevölkerung. Da brauchen Politiker auch nichts so zu tun, als ob man da irgendwie nicht aufschrecken oder verschrecken dürfte. Wir wissen das alle. Was wir uns wünschen oder was ich mir wünsche, spreche mal nur für mich, aber was ich mir wünsche, ist Planbarkeit. Wir haben jetzt die Universität, die jedes, also ich persönlich in meinem Leben habe die Universität, die nach jedem dieser Meetings, Bundeskanzlerin plus Ministerpräsidentinnen, immer nur eine Mail schreibt, so ein Fünfzeiler, es ist jedes Mal der gleiche. Nach den Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten wurden neue Maßnahmen beschlossen. Die Universität will diese umsetzen. Zu genauerem melden wir uns nochmal, weil wir derzeit quasi noch nicht wissen, wie wir das jetzt weitermachen sollen. Die wollen in irgendeiner Form planen und zwar über 2 Wochen hinaus. Und alle wollen über 2 Wochen hinaus planen. Jeder Geschäftsmann will über 2 Wochen hinaus planen. Jeder Restaurantbetreiber will über 2 Wochen hinaus planen. Jeder Hotelier und auch jeder Familienvater, jede Familienmutter. Ist doch so, oder?
Ja, natürlich will jeder planen. Und das ist auch das, ich weiß auch nicht, was dahinter steckt, ob man da jetzt Angst hat, wenn man sagt, okay, Leute, stellt euch drauf ein, das geht noch 3 Monate so weiter. Ob die Leute, die Verantwortlichen glauben, dass dann gleich der Reichstag gestürmt wird von einem wütenden Mob, der sich das nicht gefallen lassen will. Ich glaube, mit diesem Hickhack, so wie du es beschrieben hast, macht man viel mehr kaputt, als wenn man mal
Eben.
wirklich eine klare Aussage macht, was da auf uns zukommt, weil dann ist am Ende auch keiner mehr überrascht und schockiert. Ein anderer Punkt, wo du vollkommen recht hast, die Infektionszahlen gehen steil nach oben, offensichtlich auch noch ohne großen Einfluss irgendwelcher neuen Mutationen. Und diese Problematik über die Feiertage, denke ich, hat der Ausbreitung der Krankheit auch nur geholfen, dass eben Leute sich nicht testen lassen konnten, eben mangels Möglichkeiten, beziehungsweise zu lange auf ein Testergebnis warten mussten und dann für sich gesagt haben, okay, das Kratzen am Hals interessiert mich jetzt nicht, ich will jetzt meine Liebsten sehen, es ist Weihnachten und wenn ich mich nicht testen lassen kann, dann ist mir das auch, ja, dann ist das halt so, aber dann habe ich auch wenigstens kein positives Ergebnis und treffe mich mit den Leuten. Da sind bestimmt viele auch einfach unterm Radar spreaden gegangen und weil man einfach auch nicht verzichten wollte. Und Verzicht üben ist eigentlich das große Credo, das wir jetzt eigentlich verfolgen sollten in dieser Zeit. Aber viele sind nicht bereit, auch nur einen kleinen Teil ihrer Sozialkontakte zu verzichten. Und das wird dazu führen, dass wir in 2 Wochen wahrscheinlich eine noch schlimmere Situation haben als jetzt. Und dann vermute ich auch, wenn wir den Punkt erreichen, wo man sagt, okay, wir haben jetzt die Maßnahmen hier geschärft, seit November soft, dann hart und härter und es bringt nichts, dann wird man wahrscheinlich zu dem, was heißt wahrscheinlich, dann wird man endlich zu dem Punkt kommen, wo man kapiert, man muss auch die Wirtschaft in den Lockdown schicken. Das hat jetzt Bodo Ramelow gesagt. Er ist halt Ministerpräsident in Thüringen und dazu auch noch in der Partei Die Linke. Das war leider ungünstig, dass das von ihm gekommen ist, weil so werden sich jetzt alle anderen dagegen stellen, weil so eine linke Meinung kann man natürlich nicht vertreten. Aber die Wirtschaft, du hast ja die FDP-Rolle vorhin sehr gut gezeigt. Aber es wird nicht anders gehen. Solange Großraumbüros offen haben, solange die Leute ja hinpendeln können, wo sie zur Arbeit müssen und die Züge, Busse und Straßen voll sind mit Menschen, die eben arbeiten müssen, Betonung auf müssen, weil es nicht anders geregelt ist, wird sich auch die Krankheit weiter verbreiten. Und es muss einfach auch jetzt wirklich ein Lockdown für die Wirtschaft her, wenn man die Infektionszahlen signifikant senken will. Es ist nicht schön, es schadet der Wirtschaft, wenn man die Wirtschaft abschaltet, das ist richtig. Aber ich meine, wir sind bei 40.000 Toten. Wo waren wir vor 4 Monaten? Da haben wir noch unter, also mit ganz langsamen Trippelschritten sind wir auf 10.000 Tote zugegangen. Jetzt haben wir 30.000 mehr. Das ist viermal so viel Tote wie noch vor 4 Monaten. Und es wird immer noch nicht massiv vorgegangen. Und dann stellt sich der sächsische Ministerpräsident hin, Kretschmer, und sagt, oh, ich habe ja total die Situation verschätzt und jetzt war ich in einem Krankenhaus und habe gesehen, wie schlimm das wirklich ist. Warum geht der erst irgendwann Mitte Dezember in ein Krankenhaus und verschafft sich einen Überblick über die Situation, bevor er dann endlich mal aufhört, irgendwelchen Quatsch zu erzählen, von wegen, man darf nicht zu hart regeln und man muss ja auf die Leute hören und bla und blub. So übt man nicht Verantwortung aus. Man hat sich dazu verpflichtet, dem Wohl der Menschen zu dienen und ihnen alle Gefahren vom Hals zu halten, wo es nur geht. Und dann kann man sich so nicht verhalten als politisch Verantwortlicher. Und deswegen wird sich das über kurz oder lang, das Problem mit dem Betreuen der Kinder, denke ich, eh zerschlagen, weil es wird unweigerlich auch dazu kommen müssen, dass wir die Wirtschaft lahmlegen, damit auch der letzte Bewegungsradius aufhört, den die Leute haben. Und die ganzen Berufspendler sind nun mal gerade jetzt die Infektionstreiber, weil wo soll es denn sonst herkommen? Es kommt nicht mehr aus den Schulen, es kommt nicht mehr aus den Kitas. Alles ist verboten, alles eingeschränkt, keiner geht mehr ins Fitnessstudio, keiner geht mehr essen, trotzdem gehen die Zahlen hoch. Also kann es ja nur noch der Weg zur Arbeit sein, der die Infektion weitertreibt. Und wenn dann auch noch die
Ja, und
neue
auch die
Mutation
Arbeit
dann.
selbst. Also du bist ja vielleicht im
Ja,
Homeoffice.
natürlich. Vollkommen. Also wenn ich im Großraum
Aber
sitze oder irgendwelche Besprechungen mache mit
ja.
30 Leuten in einem kleinen Kabuff und dann ist der Chef vielleicht auch noch so ein Schwurbler und sagt, ey Leute, Masken aus dem Gesicht, sonst werdet ihr
Da muss der
gefeuert.
Chef nicht mal ein Schwurbler für sein. Ich finde das auch völlig, also ich finde das auch gar nicht immer so darauf schieben, dass die Leute das mit Absicht machen und dass man da vielleicht sogar irgendwas leugnet oder so. Das ist ja einfach was Natürliches, wenn man sich den ganzen Tag auf Arbeit mit einem bestimmten Kreis Menschen begibt, ja, und das auch einfach immer so war, dass man da irgendwie jetzt nicht in Einzelbüros saß oder den ganzen Tag Maske getragen hat und so, dann macht man das auch einfach nicht. Und dann trifft man sich in der, ich meine, jetzt haben sie die als Maßnahme, haben sie jetzt erstmal die Kantinen geschlossen. Das ist eine schöne Idee, ne? Problem erkannt, aber nicht gebannt, weil jetzt ist die Kantine zu, da ärgert sich der Caterer, weil der verdient jetzt auch nichts mehr. Aber die Leute bringen halt von zu Hause was mit und treffen sich jetzt nicht mehr in der Kantine, sondern auf dem Flur oder im Büro halt zum Mittagessen gemeinsam, weil man eben als Mensch gerne beisammen ist. Das ist so, das können wir auch nicht ändern, das werden wir auch in dieser Pandemie nicht mehr ändern. Und da wollte ich ganz kurz, weil du ja eigentlich vorhin mit dem Betreuen der Kinder angefangen hast, wollte ich die Klammer mal kurz wieder schließen. Da hätte man, und das war was, was im Gespräch war Anfang November und leider dann nicht verfolgt wurde, da hätte man einfach mal ganz ehrlich sagen oder ganz einfach sagen müssen, wir brauchen Pandemie-Patenschaft. Die Leute müssen alle zu Hause bleiben und überall, wo Homeoffice aufs Verrecken nicht geht, muss auf Arbeit ganz strikt und einfach und auch unter Inkaufnahme von Verlusten die Hygienebestimmung durchgesetzt werden, dass man sich eben nicht in der Mittagspause dann doch mit den Kollegen trifft und gemeinsam irgendwie stundenlang, also stundenlang nicht, aber mittagspausenlang zusammensitzt und quatscht. Aber Menschen brauchen Kontakte und insbesondere Kinder brauchen Kontakte und insbesondere Familien brauchen, wenn sie Homeoffice und Kinderbetreuung gleichzeitig leisten sollen, Entlastung. Und da war die Idee, jede Familie, auch die Alleinstehenden, auch die Kinderlosen, alle möglichen Arten von Haushaltsgemeinschaften suchen sich jeweils eine Partner-Haushaltsgemeinschaft und können sich mit denen bei sich, bei denen draußen in der freien Natur, in der frischen Luft treffen, so oft sie wollen. Und die einen irgendwie nehmen den einen Tag die Kinder, die anderen den anderen Tag. Dann können alle wenigstens halbtags Homeoffice machen, sozusagen, ja. Und man entlastet sich gegenseitig, man spendet gegenseitig auch einfach, ja, was halt der Mensch braucht: Kontakte, Sozialleben, Zeit, ja. Das ist ein prima Konzept. Jetzt mag man einwenden, naja, was, wenn mir die Nachbarsfamilie, die ich mir da ausgesucht habe, nach 3 Wochen auf den Sack geht? Fein, dann wechselt man. Dann macht man eine Woche Pause, trifft eine Woche lang niemanden, ist bestimmt schön, ja, wenn man irgendwie sagt, nach 3 Wochen gehen mir die Meiers aber jetzt auf den Senkel. Gut, dann nehmt euch eine Auszeit, 5 Tage, 7 Tage, sowas in die Richtung. Und dann trefft ihr euch mit den Müllers auf der anderen Seite. Das hätte man machen können. Das hätte man den Leuten auch erklären und als Konzept vorschlagen können. Natürlich hätten sich dann viele auch nicht dran gehalten. Natürlich wird es immer die, und das wirst du auch nicht verhindern, es wird immer diejenigen geben, die das irgendwie aufs Maximale ausreizen wollen und die einfach nicht verstehen und nicht wahrhaben wollen, dass es in dieser Pandemie darum geht, Kontakte zu verhindern. Aber wenn man den Leuten sagt, trefft euch mit Leuten, aber immer mit denselben. Trefft euch mit einem gleichbleibend selben Haushalt. Und am besten Familien, trefft euch mit einem anderen Familienhaushalt und macht Homeoffice und Kinderbetreuung sozusagen im Sharing-Modus. Ja, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, aber das hätten sicherlich sehr viele, ich meine, das haben viele gemacht von sich aus, ja. Aber wenn man das intensiv beworben hätte und durch politische Maßnahmen auch ermöglicht hätte, indem man gesagt hätte, okay, ja, da hätte deine Maßnahme mit den mehr Urlaubstagen sicherlich auch reingepasst, so nach dem Motto, wenn wir auf die Nachbarskinder aufpassen, nehmen wir uns Urlaub und wenn die Nachbarn auf unsere Kinder mit aufpassen, dann, ne, nehmen die sich Urlaub, so. Da hätte man Maßnahmen machen können, die dieses Konzept unterstützen, ne? Und hätte das beworben und dann würden wir auch nicht hier hängen und uns jetzt ums Verrecken überlegen, wie kriegen wir Kinderbetreuung und Homeoffice zusammen, sondern dann würden wir, glaube ich, weiter sein und wenn wir das gut erklärt bekämen und gutes Verständnis dafür bekämen, dann hätten wir vielleicht sogar beim Thema Kontaktreduktion was gewonnen. Weil was ich jetzt erlebe, ist, wie du schon sagst, ne, du überlegst dir dann, du jetzt mit 3 Kindern, wie mache ich das? Zu den Großeltern kann ich sie nicht geben. Zu uns zum Helfen beim Betreuen kann nur eine Person kommen, weil es darf nur eine Person in den Haushalt geholt werden. Warum darf ich meine Kinder aber nicht einfach als 3 Kinder zum Haushalt dieser einen Person schicken? Das ist ja völlig widersinnig. Ja, und viele Leute werden diese Probleme auch haben und werden dann die Lösung finden, dass dann halt an der Kinderbetreuung 3 verschiedene Leute beteiligt sind, nämlich die Oma, die Schwester und die Nachbarin. Und dann ist genau das erreicht, was eigentlich nicht soll, nämlich weiterhin wechselnde Kontakte. Weil die Oma passt oder die Nachbarin passt dann auf meine Kinder auf und auch auf die Kinder vom Haus gegenüber. Und die wiederum werden dann wiederum aber auch nicht nur von der Nachbarin betreut, sondern auch von deren Oma. Und dann geht das von der einen zur anderen Oma und wir haben wieder zwei Tote mehr. Jetzt mal überspitzt formuliert.
Ja, es ist, was du sagst, diese Patenschaften. Es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Wir haben ein ganzes Heer von Menschen in Kurzarbeit, die
Die haben alle
auch,
Zeit.
die haben ähnliche Berufe, wo auch Erziehende quasi auf einer Stelle sitzen. Keine Ahnung, ein Kassierer oder jemand, der irgendwie Abrechnungen macht in der Firma, die jetzt keine Aufträge hat und deswegen alle in Kurzarbeit geschickt hat. Da könnte derjenige zum Beispiel sagen, okay, ich übernehme den Job von einer Mutter oder einem Vater, der kriegt dafür dann, was weiß ich, eine Art Erziehungsgeld oder irgendwas, damit er seine Kinder betreuen kann. Und derjenige aus der Kurzarbeit kann dann bei der anderen Firma quasi den Job, solange er in Kurzarbeit ist, übernehmen für den Erziehenden. Das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand und
Ja.
Organisationspunkt verbunden, aber wäre auch eine Möglichkeit,
Ja,
ja.
aber
Da
guck mal,
sitzen Leute
Aufwand und
zu Hause.
Organisation haben wir doch jetzt auch alle.
Eben.
Wenn man
Ne?
solche Sachen vorschlägt, hört man oft das Argument, ja, aber das wird ja nie klappen und das wird ja nicht passen und es wird immer welche geben, die das dann nicht hinkriegen oder die das nicht erreicht. Ja, ist alles richtig. Aber wir müssen doch mal auch aufhören, so zu tun, als ob wir mit der aktuellen Situation nicht alle totalen Aufwand hätten. Weil dieses ständige sich an die alle 2 Wochen neu gemachten Pläne und Kontaktbeschränkungen anpassen, ist ein unfassbarer Aufwand. Und das ist übrigens, Grüße an die FDP, auch ein volkswirtschaftlicher Aufwand. Ich will nicht wissen, wie viele Stunden und wie viele Millionen Euro, wahrscheinlich sogar Milliarden, im Wirtschaftsjahr 2020 an Zeit und Geld investiert wurden in Anpassen an Pandemiepläne. Und die Hälfte von diesem Geld, das sage ich jetzt mal so frei heraus, war wahrscheinlich nicht unbedingt so notwendig, weil man nicht die Pandemiepläne alle 2 Wochen hätte ändern müssen und nicht so ein Hickhack hätte machen müssen. Und mit weniger Hickhack hätte man mehr Kapazitäten für andere Dinge gehabt. Und zwar in der ganzen Wirtschaft, im ganzen Land und letztlich auch in ganz Europa. Andere Länder haben es ja auch ein bisschen anders gemacht, aber das ist auch ein volkswirtschaftlicher Faktor, ob ich quasi alle 2 Wochen ja meine Geschäftsführung in meinem mittelständischen Unternehmen damit auf Trab halte, dass sie sich neue Lösungen überlegen muss für irgendwelche Maßnahmen, die den MinisterpräsidentInnen gerade wieder eingefallen sind. Und sich dann darauf einstellen, dass was könnte passieren. Also ich bin jetzt ein Unternehmen, ein Restaurant, ein Hotel oder auch ein Unternehmen, das, was weiß ich, irgendwas produziert und einfach nur auf die Auftragslage gucken muss. Und jetzt stelle ich mich auf eine Maßnahme ein, die jetzt beschlossen wurde. Jetzt muss ich ja planen für den Fall, dass die verlängert wird, nochmal wieder um 2 Wochen oder auch um 3 Wochen oder um einen Monat oder keine Ahnung, ja. Ich muss mich darauf einstellen, dass sie vielleicht nochmal verschärft wird oder dass sie vielleicht in einer Woche schon von einem Gericht wieder gekippt wird oder dass es sie in meinem Bundesland nicht geben wird, aber vielleicht bei der Geschäftsstelle im Nachbarbundesland. Da muss ich überall für Pläne ausarbeiten und in die Schubladen packen. Und das ist unfassbare Zeit, das ist Geld, da muss ich jedes Mal Leute für bezahlen, die eigentlich für andere Sachen in meinem Unternehmen sind. Kann mir doch keiner erklären, dass es nicht auch günstiger wäre, einen längerfristigen Plan zu erarbeiten. Und nochmal, ja, Pandemie ändert sich kurzfristig. Ja, man muss Maßnahmen an die Pandemielage anpassen. Aber niemand hindert einen daran, Pläne in die Schublade zu legen, was passiert, wenn. Wenn die Zahl über 200 geht, machen wir absolute Alarmstufe rot, alle bleiben zu Hause und die, keine Ahnung, Supermärkte beliefern uns dann nur noch, weil in den Supermarkt gehen ist dann das letzte Risiko, das wir auch noch ausschließen wollen. Wenn die Zahl unter 200 geht, dann können die Allerwichtigsten wieder zur Arbeit gehen. Und wenn die Zahl unter 50 geht, dann können wir die Restaurants wieder aufmachen. Und zwar
Also
auch.
jetzt hast du halt den Geheimplan der Regierung aufgedeckt, wie sie trotz Pandemie die Vollbeschäftigung erreichen will.
Wie denn?
Na, indem alle irgendwelche Maßnahmenkataloge anpassen und damit
Du
in
meinst,
Vollzeit
ach
arbeiten.
so. Du meinst, dass die ständige Anpassung an die Hickhack-Maßnahmen so eine Art, ah, jetzt verstehe,
Ja,
okay.
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Du hast es erkannt.
Ja, du, weißt du, wenn wir darüber, über das Thema tiefer reden wollen, kann ich auch einfach mal sagen, dass es sehr viele Jobs gibt, die vielleicht nicht Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber es gibt sowieso relativ leider sehr, sehr viele Jobs in diesem Land. Und ich glaube, die ZuhörerInnen wissen, wenn sie gemeint sind, wo der Sinn zumindest fraglich ist und der Nutzen für die Gesellschaft. Ne? Und also, das sind ja auch so eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die vielleicht dann nicht die Regierung aufgesetzt hat, aber sozusagen die sich im freien Markt, in Anführungszeichen freien Markt, so entwickelt haben. Ne?
Ja.
Das ist ja noch ein viel größeres Problem, das uns in dieser Pandemie, glaube ich, gerade so nicht wirklich beschäftigt, weil gerade sind einfach nur alle froh, wenn es irgendwie wieder weitergeht. Was auch traurig ist, weil wir ganz viel Aufbruchsbereitschaft, glaube ich, in dieser Pandemie zerstört haben. Leute, die sich im Jahr 2019 noch überlegt haben, na, das könnte ja doch alles schon ganz richtig sein mit diesem Klimawandel und dass wir unsere Art zu leben ändern müssten. Die werden sich 2020 gedacht haben, oh je, hoffentlich ist bald alles wieder so wie vorher. Und dann will ich aber erst mal 3 Jahre keine Katastrophe und keine große Veränderung mehr sehen in diesem Land.
Ja, das ist, da möchte man am liebsten flüchten, womit ich jetzt mal ganz dreist auf ein Thema überleite, das du doch auf der Pfanne hast, nachdem wir jetzt schon über eine Stunde wieder reden und das nur zu zweit. Du wolltest, glaube ich, was über
Oh, ich habe
Flüchtlinge
ewig
sagen.
Zeit heute Abend.
Ja,
Ah,
ich
aber
nicht.
die ZuhörerInnen wahrscheinlich nicht unbedingt auch. Ach, guck mal, da ist deine Zeit gerade.
Ja, ich werde hier
Marlon
gerade
wird von seiner
heim
ewigen
gesucht. Ich muss
heimgesucht.
mich mal kurz ausklinken und das Kind betreuen. Ich bin gleich zurück.
Ich führe derweil einen kleinen Monolog über übers Flüchten. Ja, da möchte man flüchten. Wo möchte man hinflüchten? Als weißer, männlicher Mitteleuropäer flüchtet man am besten nirgendwo hin, weil man lebt ja schon da, wo alle anderen hinflüchten. Diese Woche habe ich einen Artikel gelesen darüber, da ging es darum, dass Grönland ja wahrscheinlich das Land sein wird, in dem in der Zukunft das meiste Potenzial steckt. Ja, Grönland taut auf, da gibt es demnächst dann Boden, auf den man wieder Dinge anbauen kann, für die es in weiten Teilen Amerikas und Europas und Asiens schleichend zu heiß wird. Grönland, da kann man dann auch wieder Bodenschätze abbauen. Da ist ganz viel neues, unangetastetes Öl und Erz und ganz viel Zeug. Und ist natürlich auch potenziell eine Insel, die erstmal aufgrund ihrer Höhe einfach auch nicht so schnell untergehen wird. Anders als die ganzen anderen Inselstaaten, so irgendwelche Pazifikinseln oder im Indischen Ozean Malediven und solche Sachen. Also die werden ja alle weg sein in den nächsten 100 Jahren. Und dann doch am besten nach Grönland. Die grönländische Bevölkerung und die grönländische Regierung weiß das natürlich längst und plant entsprechend. Und hat auch in den letzten Jahren, das kann man ganz schön sehen, immer weiter die Unabhängigkeit von Dänemark vorangetrieben. Steht im Raum, ob die jetzt irgendwann mal vollendet wird, im Sinne, dass Grönland ein eigener Staat auch wird, souverän, oder ob das immer so eine Art Verhältnis bleibt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Grönland, da würden wir dann irgendwann mal in 100, 150 Jahren hinflüchten als Mitteleuropäer. Aktuell wird zu uns geflüchtet und darum soll es gleich gehen. Und darum geht es dann doch nicht mehr gleich, sondern erst in der nächsten Folge von der Selbsthilfegruppe Politik. Wir sind gespannt, was passiert ist, wenn sich die Erde noch ein bisschen weiter gedreht hat. Und ich entschuldige mich hiermit, Marlon musste sich um seine Kinder kümmern und konnte nicht weiter aufnehmen. Aber ich denke mal, Eine Stunde reicht auch erstmal für diesen Einstand ins neue Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Empfehlt uns doch gerne weiter oder schreibt uns Kritik auf allen möglichen Weisen. Ihr erreicht uns unter Selbsthilfegruppe Politik.
Thank you.